Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Sie hören Reflexe. Heute ein Gespräch mit der italienisch schreibenden Schweizer Schriftstellerin Anna Rüscher. Am Mikrofon ist Hans-Ulrich Probst. Anna Rüscher, 1959 in Zürich geboren, im Tessin und in Rom aufgewachsen, lebt heute als Übersetzerin und Dozentin in Pavia und in Riva San Vitale. Sie hat viele bedeutende deutschsprachige Autorinnen und Autoren ins Italienische übertragen und vor ein paar Jahren mit dem vielbeachteten Erzählband »Die beiden Türen der Welt« debütiert. Jetzt ist ihr zweites Buch auf Deutsch erschienen. »Schattenflug – Volo in Ombra« ist der Titel. Es ist ein offen autobiografisches Buch, freilich literarisch hochbewusst gestaltet. Und es handelt vom Verlust und Tod ihres Vaters. Ich habe Anna Rüscher zu Beginn unseres Gesprächs im Studio Zürich gebeten, die Fakten, die wir kennen müssen, um über ihr Buch sprechen zu können, gleich selbst zu präsentieren.
Danke. Ja, das ist eigentlich meine Geschichte. Mein Vater ist am 25. Oktober 1960 bei einem Flugzeugunfall gestorben. Ich war damals noch nicht ein Jahr alt und das hat alles in meinem Leben und im Leben meiner Mutter geändert. Alle Hoffnungen sind einfach weggegangen, gestohlen worden. So sah das meine Mutter zeitlebens, glaube ich. Und wer war an diesem Unfall, sagen wir, schuldig? Ob das diese Leidenschaft, die mein Vater immer beim Fliegen gezeigt hat, und diese Leidenschaft, die es ihn von uns weggenommen hat oder wegzerrissen hat, und, oder ob die Armee schuldig war.
Genau, es war ein Militärflieger. Er ist mit einer Hunter-Maschine auf den Flughafen Meiring gestürzt, aufgrund eines Triebwerksschadens, und er konnte auch nicht mehr den Schleudersitz betätigen und dann war dann sofort tot. Ja, darum geht es also, um diesen Buch, um diesen Tod und um die Annäherung. Sie haben gesagt, Herbst 1960, warum erst jetzt? Und wann haben Sie begonnen, sich das als literarischen Stoff zu wählen?
Ja, das war fast ein Zwang. Ich habe damit gelebt, die ganze Zeit, mit der großen Frage, wieso, und vor allem mit dieser großen Suche nach ihm. Es war ein Tabu, niemand hat über ihn gesprochen. Es ist wie wenn, es war mein Wasser, dieses Tabu. Und irgendwann wollte ich ihn loshaben und dieser Vater menschlicher zu machen. Und ja, ob das die Absicht war oder ob das einfach sich ergeben hat, dass er dann menschlich wurde durch dieses Suchen, das kann ich vielleicht nicht genau sagen, aber sicher weiß ich, dass ich nicht anders konnte. Also ich musste darüber schreiben und ich habe schon sehr früh angefangen und dann waren meine Schreibmöglichkeiten mir zu eng, zu unpassend irgendwie. Und durch das Übersetzen vor allem habe ich mich die Sprache angeeignet und immer mehr dieses Italienische, das mir trotz allem, ja nie, doch, es war meine Muttersprache, aber ich bin ja im Tessin aufgewachsen mit viel Französisch und es war irgendwie eine Fremdsprache, auch das Italienische. Und durch dieses Hin und Her mit dem Deutschen, ich habe Möglichkeiten des Italienischen entdeckt, dass ich nicht ahnen konnte vorhin und die, ich glaube, dass wirklich das Übersetzen hat mich geholfen, eine Sprache zu finden, in der ich auch diese Suche darstellen konnte.
Es ist ein kurzes Buch, ein ungeheuer dichtes Buch, vielstimmig und konzentriert. Sie haben eine komplexe Form gewählt. Es gibt drei Teile mit verschiedenen Perspektiven sozusagen und auch in zwei Teilen wird gegengeschnitten, werden teils Fakten oder Dokumente, die Sie auch mittlerweile dann recherchiert haben. Es beginnt damit, dass eine Kindheit imaginiert wird und eben die Situation erinnert wird, wie diese Leerstelle, der Verlust des Vaters, wie das auf das Kind gewirkt hat. Anna Rüscher, übrigens eben Rüscher, der Vater war Roman, Er kam aus dem Wattland. Ja. Also da war schon diese Vielsprachigkeit gegeben, auch für Sie. Und im ersten Teil lesen wir, unsentimental, aber doch sehr berührend, von diesem Kind, das wie nicht weiß, worüber es trauert. Es ist dieser Verlust, haben Sie es angesprochen, es war ein Tabu. Und in diesem Text, der das sehr eindringlich imaginiert, werden dann kurze Passagen aus dem Unfallbericht in seiner bürokratischen Nüchternheit gegengeschnitten. Und ich schlage vor, Anna Rüscher, wir hören uns jetzt gleich eine Passage aus Schattenflug an, wo von Sophia, wie hier das Kind genannt wird, berichtet wird und der Mutter, wir haben es gehört, ihre Mutter war die vor kurzem verstorbene, sehr bekannte Tessiner Architektin und Architekturprofessorin Flora Rüscher-Roncati. Also lesen Sie uns bitte aus Schattenflug, Anna Rüscher.
Mama ist sehr jung und schön. Sophia ähnelt ihr nicht. Manchmal sagen die Menschen zu Sophia, sie gleiche ihren Papa. Manchmal sagen sie es nicht, aber man merkt, dass sie es denken. Sophia ist lieber, wenn sie es nicht sagen. Denn selbst das Wort Papa löst eine gewisse Beunruhigung in ihr aus. Und einen beginnenden Schmerz. Doch dieser Schmerz ist gestohlen und Sophia will ihn nicht spüren. Es ist, als wäre es der Schmerz von jemand anderem, den sie sich unrechtmäßig angeeignet hat. Mama hat es ihr so erklärt. Sie sei noch zu klein gewesen, sie habe keine Erinnerungen und könne daher keine Sehnsucht empfinden. Etwas, das man nie gehabt habe, könne einem auch nicht fehlen. Sehnsucht und Mangel sind der wahre Schmerz des Verlusts. Deshalb ist Sophias Schmerz sinnlos. Nur Mama empfindet echten Schmerz, den stechenden, schneidenden Schmerz der Tragödie. Der technische Defekt. Mama ist stark und bekämpft den Schmerz Tag und Nacht mit allen Flammenschwerten des Firmaments. Der Hauptgrund des Unfalls. Sophia weiß es und deshalb will sie Mama nicht aus den Augen verlieren, da sie fürchtet, sie könne in ihrer Abwesenheit auch nur für einen Augenblick die Gefährlichkeit des Schmerzens vergessen. Hauptgrund des Unfalls. Und der Schmerz könne sie hinterrücks überfallen und mitnehmen. Der technische Defekt, der als Hauptgrund des Unfalls zu betrachten ist, hätte nicht notwendig zum Tod des Piloten und zum Verlust des Flugzeuges führen müssen. Manchmal geht Mama abends aus, ins Kino oder ins Theater. Sie sagt es Sophia im letzten Moment direkt, bevor sie ins Bad geht, um sich zu kämmen und zu schminken, bei offener Tür oder während sie schon den Kopf herunterbeugt und die Haare nach vorn bürstet, sodass sie anschließend, während sie sie mit einer jähen Bewegung wieder zurückwirft, duftig bleiben, in dem im Nacken mit Haarnadeln befestigten Chignon. Oder sie sagt es, während sie ihr Abendkleid anzieht und in die hochhackigen Schuhen schlüpft oder sich vor dem Spiegel die Perlenkette zumachen lässt. Dann weint Sophia, auch wenn die Großmutter da ist, auch wenn es draußen noch nicht dunkel ist. Sie tut es nicht aus Bosheit, aus Egoismus, wie Mama oder Großmutter ihr ungeduldig vorwerfen. Sie weint einfach, auch heftig. Sie schluchzt, bis ihr der Atem stockt.
Sie hören einen Ausschnitt aus Schattenflug von Anna Rüscher, gelesen von der Autorin. Sie ist heute Gast bei uns in Reflexe mit ihrem Buch, das dem Tod ihres Vaters vor über 50 Jahren nachspürt. Hier eben die Grausamkeit, wie sie das Kind erlebt, wie es eigentlich des Schmerzes beraubt wird. Er wird das sinnlos erklärt, weil sie hat den Vater nicht gekannt. Das ist aus psychologischer Sicht heute ja natürlich unverständlich. Und dann natürlich die Riesenangst, wenn die Mutter weggeht. Es könne ihr auch etwas passieren. Also der Verlustschmerz, der sich natürlich dadurch verdoppelt. Das wird in diesem ersten Teil, ja, wir haben es gehört, eigentlich ganz sachlich beschrieben. Also die Gefühle entstehen beim Lesenden, bei der Lesenden. Wie haben Sie da diese Form entwickelt?
Ja, also dieses erste Kapitel war überhaupt das erste, was ich zu diesem Buch geschrieben habe. Und dann bekam ich dieses Bericht von meinem Onkel zugeschickt. Mein Onkel lebt in Paris.
Also der Bruder des Vaters, nicht?
Der Bruder des Vaters, ja. Und das ging sehr langsam, und bis ich dieses Bericht wirklich lesen konnte. Und dann habe ich mir gedacht zuerst, das sei diese Form des Berichts das geeignetste, um die Kälte der Fakten darzustellen. Und am Anfang war es so, dass ich so ein Stück Erzählung und dann ein Stück Bericht verteilt habe, so einfach symmetrisch quasi. Und dann kam, als das Buch fast fertig war, kam diese Idee, einfach das Bericht im Erzählen zu verteilen. Denn die Idee ist, dass das Kind konnte fast kein Gedanke zu Ende denken, ohne dass diese Geschichte ihn stört. Er konnte sich schon konzentrieren auf das Lesen, auf das Spielen, aber dann mitten im Spiel oder mitten im Lesen, dann kam, ja, eben das, was nicht Erinnerung war, was nicht Erinnerung sein konnte, was nicht Sehnsucht sein konnte, aber es war doch etwas, was das Leben nicht leben ließ.
Genau, diese Leerstelle, die aber schwer auf ihren Schultern lastet, auf dem Kind. Das
ja,
kommt
wie ein Sog,
etwas, was immer wieder wegzieht. Ne? Genau. Und man muss sich eben auch diese Tragödie vorstellen. Ein strahlendes Paar, der Vater war erst 24, das erste Kind geboren, eine glänzende Karriere möglicherweise vor sich, Auswanderungspläne, sie wollten nach Afrika gehen, eben die Mutter noch mit dem Architekturstudium in Zürich befasst, aber eigentlich alles auf Aufbruch und dann dieser Niederschlag. Und eben dem Kind wird das nur so brockenweise und stückweise erzählt, das nimmt einen sofort gefangen. Und dann kommt ein zweiter Teil. Und da haben Sie sich für eine sehr kühne Imagination entschlossen, nämlich in Ich-Form diesen Vater, den Sie nicht gekannt haben und von dem es ja auch außer Briefen kaum Dokumente gab. Es gibt eben einen wichtigen Brief, dass er bei diesem Unglücksflug seinen letzten Flug machen wollte, aufdrängen auch der Mutter, die immer Angst hatte, verständlicherweise, weil es gab viele Unfälle, Militärflugunfälle, ja, also heute wären die Medien voll, man würde von Skandal schreien, damals hat man das halt in der entsprechenden der 50er Jahren, 60er Jahren üblichen Zurückhaltung zur Kenntnis genommen. Ja, diese Annäherung in Ich-Form an den Vater, wie gab es da Vorbilder, wie kamen Sie dazu?
Das kam wirklich zuletzt. Also ich hatte das Buch schon ganz geschrieben und in der Mitte gab es eine andere Erzählung, die eigentlich nicht reinpasste oder nicht reinpassen konnte. Und ein Schriftstellerfreund hat mir gesagt, vielleicht wäre es besser, das wegzunehmen und entweder nur die beiden, der Anfangskapitel und der letzte, lassen oder ein neues in der Mitte zu schreiben. Und da war es für mich ganz klar, was in der Mitte kommen sollte. Und ich habe das in weniger als einer Woche geschrieben, niedergeschrieben. Das ist bei mir sehr selten. Die Sachen brauchen normalerweise viel Zeit, um verarbeitet zu werden. Und dieses Kapitel ist fast so geblieben, wie ich es niedergeschrieben habe. Eigentlich war es alles schon da, eben viele Dokumente und Briefe. Etwas muss ich sagen, aber dieses Brief, von dem gesprochen wird in diesem Buch, hatte ich, als ich das Buch veröffentlicht habe, nie gesehen. Also das Brief hatte meine Mutter und den bekam ich zu sehen, als man den Dokumentarfilm gemacht hat, also letztes Jahr. Da kam meine Mutter endlich mit einer ganzen Kiste von Sachen, die sie auch aufbewahrt hatte.
Aber Ihnen nie gezeigt hatte zuvor?
Nee, nein. Und da drin war der Brief auch.
Ja, Anna Rüscher, ich bitte Sie jetzt aus diesem zweiten Teil uns auch etwas zu lesen. Es ist der Schluss dieses Kapitels eben, das wirklich auch wie aus einem Guss wirkt und eine überzeugende literarische Vergegenwärtigung der Gedanken und diesen 53 Sekunden, die zwischen dem Triebwerksschaden und dem Aufprall auf der Erde möglicherweise durch einen Kopf gegangen sind und der so erlaubt, sich dem Schmerz, dem Leid und der Verrücktheit auch eines solchen Geschehens sich zu nähern. Wir setzen ein dort, nachdem er mit 550 Stundenkilometer auf die Piste zugerast ist, zuerst mal noch streift und dann sich überschlägt und eben in alle Teile zerschellt am Boden liegt. Und dann gibt's ein Riesengetümmel. Bitte lesen Sie uns.
Es gab ein Riesengetümmel von Soldaten und Fahrzeugen. Dann haben sie mich hier wieder zusammengesetzt, am Rande der Piste. Sie haben alles abgesperrt, weil sie wahrscheinlich eine Untersuchung durchführen müssen, ähnlich wie die vielen, die wir in all den vergangenen Monaten, in all den Jahren lesen, kommentieren und prüfen mussten. Als die Arbeit zu Ende war, gingen sie fort. Ja, es ist dunkel jetzt und bestimmt sehr kalt hier in den Bergen. Doch ich spüre keine Kälte, weder Hunger noch Müdigkeit. Ich spüre nichts. Man fühlt sich wohl so, ohne Schmerz, ohne Sehnsucht, ohne Not, ohne Hoffnungen. Hier neben mir muss jemand sein, ein junger Mann in Uniform. Ich kenne ihn nicht. Er war es, der eine Decke über die Reste gelegt hat, die einst mein Körper waren, nachdem alle anderen bereits fort waren. Er nahm den Brief meiner Frau aus der Hemdtasche, brachte die Uniform in Ordnung, breitete dann die Decke aus und setzte sich hierhin. Er wacht über mich und ab und zu flüsterte er ein Gebet. Wer weiß, ob er den Brief lesen wird, aber das ist nicht wichtig. Er scheint ein braver Junge zu sein. Wahrscheinlich ist er kein Pilot. Was für eine Stille hier, zwischen Decke und Wiese, nach all dem Lärm. Ich habe die Todeszone überwunden. Ich bin darüber hinweg. Wollte ich es? War es Zufall? Schicksal? Das Absurde? Das sind nun die Fragen der anderen. Hier ist nur Stille. Nur das zählt jetzt für mich. Eine leise, gedämpfte, gleichförmige Stille. Eine Stille ohne Leidenschaften, egal, ob sie 8 Tage oder 1000 Jahre dauern wird. Heute habe ich meiner Frau versprochen, nicht mehr zu fliegen. Nun aber fliege ich für immer.
Nun aber fliege ich für immer, so endet der zweite Teil von Volo in Ombra, Schattenflug von Anna Rüscher, die jetzt daraus gelesen hat und heute Gast bei uns in Reflexe ist. Ja, das ist natürlich ein hochambivalenter Satz, das für immer fliegen. Und trotzdem war es Zufallsschicksal, das Absurde, das sind noch die Fragen der anderen. Auf der einen Seite interessiert das natürlich und im dritten Teil bekommen wir dann die Dokumentarberichte, in die die Verfasserin ja Einblick genommen hat. Und doch ist es einerseits der konkrete Einzelfall, der natürlich eben auch Skandalaspekte hat, also wie viele Unfälle mussten passieren, bis man reagiert hat und die Sicherheit überprüft hat. Es gab in den Jahren 59 bis Anfang 60er Jahre ja fast Dutzende von Flugunfällen mit vielen Toten der Schweizer Luftwaffe. Das wäre eben heute undenkbar. Und auf der anderen Seite, durch diese eben Kraft der literarischen Gestaltung, würde ich meinen, wird dieses Einzelschicksal, bekommt viel mehr Bedeutung, Gewicht, weil es die Einfühlung in den Verlust und in den Tod jedes Einzelnen eigentlich erlaubt, nicht? War Ihnen das bewusst beim Schreiben?
Ja, sicher. Also ich muss sagen, also das wirkliche Tabu in unserer Geschichte war, dass eben meine Mutter den Tod meines Vaters als Selbstmord interpretiert hat. Das war nicht so sie. Also ich habe dann in den Zeitungen zu lesen bekommen, dass etwas, was auch im Bericht steht, und zwar, dass mein Vater seinen Kommilitonen wenige Stunden bevor er diesen letzten Flug beginnt, gesagt hatte, das sei jetzt sein letzter Flug. Leider wolle seine Frau, dass er nicht mehr fliege. Das sei aber seine Leidenschaft und das würde er jetzt
ein letztes Mal ausleben.
Ja, ne? Eben. Und dann wird es im ganzen Bericht alles ein bisschen so nicht ganz klar gesagt, aber doch angedeutet, dass er hätte das und das machen können in diesen 53 Minuten, was er gemacht hat.
53 Sekunden.
Sekunden, Entschuldigung. Was er doch nicht gemacht hat. Und das sei eben vielleicht ein Zeichen eines psychischen Zusammenbruchs, das quasi nahe zum Selbstmord steht. Und ich muss sagen, als meine Mutter das erste Mal das Buch gelesen hat, dann war sie sehr beeindruckt und sie hat mir gesagt, als erstes hat sie gesagt, du hast eine Riesenarbeit gemacht. Und dann hat sie gesagt, du bist doch mit mir einverstanden, dann er hat sich umgebracht, ja.
Und, aber damit ich glaube, sind Sie nicht einverstanden?
Nein, ich bin eben nicht einverstanden. Aber doch, ich glaube, das ist dieses große Sog, das es in meiner Kindheit war. Das war eben das, dieses Suspekt und auch diese Idee, er hätte das Fliegen gewählt, ja. und nicht sie.
Nicht sie, ja. Und wir gehen ja in die Zeit zurück, also sind die 50er Jahre, Anfang 60er Jahre, da ist Albert Camus sehr präsent und auch das junge Paar hat ihn gelesen, Le Mythe Sisyphe, da ist der Suizid eben die ganz wichtige Frage, ja. Also zu urteilen, zu entscheiden, ob das Leben lohnt, gelebt zu werden oder nicht, und die freie Entscheidung des Selbstmords, das ist eines der großen Themen der Zeit im Existenzialismus. Das alles spielt hinein und trotzdem ist ja klar, dass man gegen eine solche Interpretation rebelliert.
Ja.
Ich glaube, das Leben rebelliert dagegen. Und im dritten Teil, wo all diese Fakten jetzt, eben auch diese Ausflüchte zum Teil der Behörden, diese Nüchternheit, wie da über Tod verhandelt wird, auch etwas Brutales bekommen, das ist sozusagen ein Gegenstück zum ersten Teil, ist der große Teil, es sind die Dokumente, die Fakten. Jetzt sagt die Verfasserin auch ich, also jetzt ist es Anna Rüscher und nicht mehr die Sophia. Und hier wird es gegengeschnitten mit Interpretationsversatzstücken, mit Deutungen, Erinnerungen, sehr schönen. Also das Kind an der Krücke des Wartens, weil niemand wirklich mit ihm gesprochen hat. Bis zu diesem Buch, muss man beinahe sagen. Wenn wir jetzt den Schluss uns ansehen, die Dokumente enthielten
ja,
auch...
Ich muss vielleicht noch etwas sagen, dass wir sind eine sehr, also meine Mutter war sehr ideologisch atheistisch.
Ne? Ja.
Und sie hat keinen Raum für Metaphysik gelassen. Und das hat wirklich das Gegenteil gewirkt. Also im Gegenteil gewirkt, indem das Kind dann hat die meiste Zeit mit Metaphysik verbracht. Ja. Und das wollte ich auch ein bisschen wiedergeben, ne? Dass die Fakten doch da waren, aber irgendwie ist man immer in einem anderen Raum, wo das Warten noch möglich war, wo der Vater vielleicht doch kommen würde, wo alles noch anders hätte sein können.
Ja, da wird das kindliche Denken eben auch sehr, sehr schön, also auch literarisch illustriert und berührend. Und jetzt am Ende, wenn man den Schlusssatz liest, heißt es ja dann, was mich betrifft, ist jeder Gedanke, den ich mit dir verbinde, steril und explosiv zugleich. Ich kann nicht behaupten, einen Weg gebahnt zu haben. Also ist ein Stück Vergeblichkeit einerseits drin, aber der allerletzte Satz lautet dann, auch in Bezug auf eben die Fotos, die sie bekommen hat, wo sie schwarz auf weiß den toten Körper sieht. Das Foto, heißt es dann, dass ein Mann von dir aufnahm, von dir als toter Mann, dieses Foto macht dich für mich schließlich menschlich. Also aus diesem Schmerz, also aus dieser schmerzhaften Konfrontation, entsteht doch am Schluss auch so etwas wie Versöhnung, nicht? Und
sicher.
Dem korrespondiert ja das Motto, das Sie dem dritten Teil vorangestellt haben, zur Metaphysik ein Satz von Blaise Pascal, der letzte Schritt der Vernunft ist die Erkenntnis, dass es eine Unendlichkeit von Dingen gibt, die sie übersteigen. Also hier auch die diagnostische Haltung, es gibt so vieles, was wir nicht wissen können.
Was nicht. Wir nicht.
Aber die Versöhnung ist doch eigentlich das Fazit.
Ja,
nicht?
Das ändert völlig die Sicht der ganzen Geschichte. Es ist natürlich der Weg, der das macht. Und nicht nur das Foto ist auch symbolisch.
Nein, das ganze Projekt natürlich.
Aber der ganze Buch. Weg, also dieses Schreiben und das Hingehen und die Sachen, und auch wenn es sinnlos aussieht, aber doch auf der Piste zu sein und die Erfahrung zu machen mit den Orten, mit den Dokumenten, das ist dieses ganze sehr schwierige Weg und die Schwierigkeit, die man dadurch, dass man hat und dass man überwindet irgendwie. Diese Überwindung ist ja auch Versöhnung, ja.
Ja, und das ist auch für den Unbeteiligten von außen dann eben eine sehr faszinierende Leseerfahrung, zu sehen, wie Sie sich da eigentlich freigeschrieben haben oder ein Stück Freiheit wahrscheinlich gewonnen haben gegenüber diesem schweren Schicksal.
Ja, das war für mich ein unumgängliches Buch.
Ja, diese Dringlichkeit spürt man und es ist dazu in der komplexen Form, in der Konzentration, in der Kompaktheit natürlich auch ein Kunstwerk, da ist kein Wort zu viel. Ich kann mir vorstellen, dass Sie ziemlich viel weggelassen haben, erstmal geschrieben und ja, dann gestrichen.
Ich habe noch in den Fahnen bei der italienischen Fassung natürlich Sachen weggenommen und der Verleger war fast verzweifelt, jetzt nicht mehr, weil sonst bleibt ja nichts. Und doch, ich glaube, es war jedes Wort zu viel, war wirklich zu viel. Und jetzt beim Resultat bin ich ziemlich zufrieden. Also.
Sie sind langjährige Übersetzerin aus dem Deutschen von sehr berühmten Autoren wie Dürrenmatt, Viktor Klemperer oder auch Mariella Mehr, Thomas Bernhardt. Wie ist es umgekehrt? Wie lesen Sie jetzt diese deutsche Übersetzung? Wie ist das dann dem eigenen Geschriebenen in der anderen Sprache zu begegnen?
Sehr schön. Sie gefällt mir sehr und auch beim Lesen. Es ist doch nicht mein Text, aber schon sehr nahe. Und ich muss sagen, genau deswegen, weil ich diesen Beruf habe seit so vielen Jahren, ich habe viel Respekt vor Übersetzung und wollte nicht eindringen, wenn nicht gefragt. Also ich wurde gefragt, doch, und wir haben vieles auch diskutiert, aber ich habe die beiden Übersetzerinnen sehr getraut und ich bin überzeugt, dass sie haben eine ganz schwierige, weil das bin ich schon bewusst, aber sehr gute Arbeit gemacht.
Ja, der Text ist mitunter schon poetisch aufgeladen, aber im Ganzen eben doch von einer sehr kontrollierten Nüchternheit, die eben dem Gegenstand angemessen ist und das dann aus dem Italienischen ins Deutsche zu übertragen, war sicher nicht ganz einfach.
Obwohl in Italien wird es gesagt, dass es fast ein deutsches Buch ist,
ah ja.
in der Art und Weise, wie die Sprache gebraucht wird, also das Italienische. Und im Ganzen, was mich am meisten diesen Weg in der Sprache aufgemacht hat, genau im Vergleich mit der Erinnerung, ist sicher Thomas Bernhardt sehr wichtig gewesen für mich. Und zwar
auch mit seinen autobiografischen Schriften.
Ich habe zwei Bücher aus der Autobiografie übersetzt und das war für mich wirklich endlich die Möglichkeit. Das kann man machen.
Wie man darüber sprechen kann.
Ja.
Anna Rüscher, vielen Dank für diese Auskünfte und alles Gute für Ihre weitere Tätigkeit.
Danke
als Übersetzerin
Ihnen.
Und Schriftstellerin.
Danke Ihnen.
Soweit Reflexe mit der Schriftstellerin und Übersetzerin Anna Rüscher. Ihr berührendes Buch Schattenflug ist im Limmat Verlag erschienen, übersetzt von Maja Pflug und Jacqueline Erne. Ich bin Hans-Ulrich Probst.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.